dich an und loben dich und danken dir. Ja, dich zu erkennen, das ist das, was wir brauchen. Und da bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jeden Tag in unseren Herzen wirkst, dass unsere Erkenntnis wächst, unsere Liebe, unsere Beziehung zu dir immer fester wird und dass wir wirklich dir in allem voll vertrauen. Danke, dass wir durch Beispiele aus der Heiligen Schrift dazu ermutigt werden, dass wir da Vorbilder haben. Aber danke, dass wir auch in unserem Leben dich so vielfältig erfahren durften. Danke auch für die Erfahrung, die wir heute Morgen gehört haben. Ja, du bist bei uns und hilfst uns durch. Auch wenn es manchmal Täler gibt, wo wir denken, wir sind allein. Aber im Psalm 23 sagst du auch, und wenn ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Ja Gott, du hast versprochen, bis ans Ende der Tage bei uns zu sein. Wir danken dir dafür. Wir danken dir auch jetzt wieder, dass wir dein Wort hören dürfen und bitten dich, dass du Inge segnest mit deinem Geist und uns die Ohren und unser Herz weit auftust, dass wir das hören und begreifen und auch in unserem Leben umsetzen. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Ja, ich begrüße euch von dieser Stelle auch recht herzlich. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Ich darf euch auch die Grüße von zu Hause mitbringen und vor allen Dingen auch eine schöne Erfahrung. Mutti läuft schon wieder am Rollator. Wir sind allerdings mit dem Toilettenstuhl ständig hinter ihr. Wenn sie sich setzen möchte, kann sie das tun und dadurch verliert sie auch die Angst. Also zweimal am Tag macht sie jeweils zwei Runden und wir sind überglücklich, dass das schon wieder möglich ist nach dieser Zeit. Ja, ich habe eine Frage an euch. Was würden wir machen, wenn wir hören, Jesus kommt in 14 Tagen wieder? Ist eine Frage. Aber genau das haben im Alten Testament Mose und Aaron dem Volk Israel gesagt. Schlagt mit mir auf, 2. Mose 12, das soll der Vorspann sein zu der Predigt heute. 2. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Lande Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für dieses Haus. Dann die Verse 6 und 7. Und ihr sollt es bis zum 14. Tage dieses Monats aufbewahren, dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie essen. Und noch die Verse, in Vers 11. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an den Füßen, euren Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Und 41 und 42. Und es geschah am Ende der 430 Jahre. Und es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Eine Nacht des Wachens war es für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Das ist diese dem Herrn geweihte Nacht, ein Wachen für alle Söhne Israels, für alle Generationen. Wussten die Kinder Israel vorher, wann es soweit war? 14 Tage vorher. Wir wissen nicht, wie lange die Plagen gedauert hatten, aber die 10. Plage wurde mit einer genauen Zeitspanne begleitet. Bevor unser Herr kommt, muss ich aber in Johannes 10, Vers 16, und das ist eigentlich der Ausgangstext, etwas erfüllen. Johannes Kapitel 10, Vers 16. Dort sagt Jesus, und ich habe andere Schafe, die nicht in diesem Haufe sind. Auch diese muss ich bringen. Sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Das muss vorher in Erfüllung gehen, bevor er kommt. Ihr könnt euch an eine Predigt von mir erinnern, dass ich sagte, Jesus hat uns als Nägel ausgehalten, denn wir waren es, die ihn am Kreuz festgehalten hatten. Wir waren die Nägel. Er hat eine ewige Versöhnung erwirkt. Diese wird aber nur für Menschen wirksam, die ihm ihre Sünden gebracht haben. Dieser Text ist auf ewig verwoben mit dem Dienst im Himmel, den Jesus für uns tut, aber gleichzeitig auch mit dem Auftrag, den er uns gegeben hat in Matthäus Kapitel 28. Gehet hin, mache zu Jüngern. Gott rief unsere Gemeinschaft ins Leben, damit wir die letzte der drei Engelsbotschaften mit Kraft verkündigen sollen. Ich möchte sie mit euch lesen. Sie steht in Offenbarung Kapitel 14, die Verse 9 bis 11. Offenbarung Kapitel 14, die Verse 9 bis 11. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird er auch trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Das ist eine Botschaft, die wir zu verkündigen haben, die uns wahrscheinlich gar nicht so viel Freude macht. Menschen zu berichten, wie es ihnen geht, wenn. Aber ein aufrüttelnder Ruf für die Welt, die auch an die Kirchen gehen, mit zwei Schwerpunkten. Der erste ist, den ungläubigen Menschen Christus als den alleinigen Heiland zu bringen. Ist das etwas, was wir heute schon besser nicht mehr tun sollten? Wir kennen ja den Text in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und ich glaube, den sollten wir alle auswendig wissen und auch wissen, wo er steht. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Da sagt hier Petrus: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, darin sie gerettet werden müssen, sagt hier die Elberfelder. Stimmt das? Wissen wir das? Und zweitens, die Kirchen vor dem kommenden Gericht zu warnen und gleichzeitig diese Menschen, die noch hören wollen, in den Stall Jesu zu rufen. Eine Herde, ein Hirte, haben wir eben gelesen. Diesen Text, habe ich so den Eindruck, kennen mittlerweile auch andere. Wir hören ja von draußen. Eine Weltkirchengemeinschaft unter einem Hirten. Aber ich glaube nicht, dass das mit Johannes 10, Vers 16 gemeint ist. Wir sollen mithelfen, das treue Volk, das bisher noch nicht in seinem Stall ist, herauszurufen. Wir wissen ja, dass es anfänglich gerade bei Luther gar nicht so der Fall war. Er wollte die Kirche reformieren. Aber wenn ich die Wahrheiten Gottes annehme, dann werden mich die Kirchen entlassen. Und auch die Miller-Bewegung, wissen wir, dass er auch nur die Menschen da lassen wollte, wo sie waren, aber ihnen das Nahekommen Christi verkündigen wollte. Hat das funktioniert? Das geht nicht. Wir haben nur einen Stall und wir können mithelfen, die Menschen dort herauszuholen. Jesus sagte im Ausgangstext, diese muss ich bringen, aber er tut nie etwas ohne uns. Und das macht er in Matthäus Kapitel 28 sehr deutlich. Wir sind oder wir sollten die Rufer aus der Offenbarung 14 sein. Der zweite Punkt des adventistischen Auftrages hat unter den anderen Religionsgemeinschaften größtes Ärgernis hervorgerufen. Ich habe hier ein Zitat von Schwester Weid gefunden. Da sagt sie 1905, unser Werk ist ein göttliches Reformationswerk, eine Erfüllung des prophetischen Wortes. Wir haben ein besonderes Werk zu tun, das von keinem anderen Volk und von keiner anderen Gemeinschaft der Welt getan wird. Ich habe mir das herausgeholt, weil ich mir sagte, ist uns das eigentlich bewusst, welche Aufgabe wir haben? Wir müssen uns also davor hüten, gerade das abzulehnen, was Gott für uns bestimmt hat, nämlich ein Volk, dass wir werden mit all den anderen, die dazukommen, zum letzten Triumph zu führen. Vor dem Gericht zu warnen, das trifft den Ruf, den die anderen hören sollen. Hatten nicht auch Mose und Aaron einen Auftrag von Gott bekommen? Wie ist es ihnen damals ergangen? Vom eigenen Volk und von Pharao zu schweigen, war das eine Botschaft, die allen so gefiel? Das Volk Israel wurde mit noch härterer Strafe belegt und sie haben Mose und Aaron hätten sie am besten wieder in die Wüste geschickt. Aber das ist der Auftrag und wir wissen auch noch aus zwei Zitaten von Schwester Weid, einmal aus Review and Herald vom 25. Februar 1890, sagt sie, die schlafende Gemeinde muss aus ihrer geistlichen Gleichgültigkeit aufgeweckt, aufgerüttelt werden und die wichtigen Pflichten erkennen, die sie bis heute nicht erfüllt hat. Das Volk hat das Heiligtum noch nicht betreten, in das Jesus eingegangen ist, um die Versöhnung für seine Kinder zu erwirken. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Wahrheit für diese Zeit zu verstehen. Aber es herrscht eine geistliche Dürre in den Gemeinden und wir haben uns daran gewöhnt, mit unserer Stellung vor Gott leicht zufrieden zu sein. Wir sagen, wir seien reich und hätten gar satt und bedürfen nichts, während wir arm, elend, jämmerlich und bloß sind. Und noch am 17. Mai 1892 schrieb sie, es ist euer Vorrecht, die Vollkommenheit der Erlösung in Christus zu erfahren. Jesus ist eure einzige Hoffnung. Ihr müsst durch das Blut Jesu in das Allerheiligste hineingehen. Eine Aufgabe, die schwer zu erfüllen ist, wenn wir denn nicht, wie sie hier versprochen hat, den Heiligen Geist haben. Vor dem Gericht zu warnen, dass die trifft, die den Ruf nicht hören wollen. Wir müssen ein Volk sein, so wie es uns in Josua 2 beschrieben wird, Josua Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Und merkwürdigerweise, wenn ihr an den Text denkt, kommt ihr Spiel bekannt vor. Hatten wir den nicht heute in der Lektion? Ich habe nicht gewusst, dass die Lektion heute über Rahab geht. Dafür habe ich die Predigt schon viel zu früh gemacht. Aber hier heißt es in Josua 2, 8 bis 11. Aber bevor sie schlafen legte, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zog. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Bis dahin erstmal. Die Rahab sagt hier, wir haben gehört. Also muss das ganze Volk es doch gehört haben. Ganz Jericho. Und wie viele waren bereit? Hier waren ja Tatsachen da, die keinen bewegt haben, sich umzudrehen. Und dann noch ein wichtiger Text in Sacharja 8, Sacharja 8, Vers 23. Der ist so richtig für uns zugeschnitten. Ich lese ihn auch so, dass er für uns zugeschnitten ist. Sacharja Kapitel 8, Vers 23. So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zueinander reden. Sie werden den Rockzipfel eines adventistischen Mannes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Darf ich das so übersetzen? Oder tue ich dem Bibelwort hier Gewalt an? Hier steht ja jüdischer Mann, nicht wahr? Aber wenn wir die Aufgabe übernehmen, meine ich, könnten wir das auch so übersetzen. Wir werden dann die Rufe und die Schreie hören, die nicht wollten. Aber die wollen wir mit in das Gericht hineinrufen, in dem der hohe Priester zurzeit seine Aufgabe tut. Alle, die dem Ruf folgen, werden, und jetzt sage ich auch etwas ganz bestimmt, den 7. Tag Sabbat erkennen und auch in den letzten Tagen, die ihnen noch verbleiben, halten. Sage ich da etwas Falsches? Was sind denn die beiden Mahlzeichen gegen Ende der Zeit? Es ist nicht der Sabbat und auf der anderen Seite der Sonntag. Wenn ich in seinen Stall will, muss ich diesen Tag, den er als Siegel für uns hat, erkennen. Machen wir uns noch mal ganz kurz das Heiligtum klar. Die bekannten und vergebenen Sünden liegen dort oben. Früher sind sie ins Allerheiligste gebracht worden, im israelitischen Tempel. Und auch der Priester trug sie auf seinem Kopfbund. Diese Rolle hat ja nun Jesus Christus übernommen. Und für sie ist er da und versucht, uns Versöhnung zu schaffen, wenn wir es denn zulassen. Die Folgen der Sünde leben weiter, auch wenn sie vergeben worden sind. Dessen sind wir uns ja auch klar. Die Sünde trägt immer der die Last, der vergeben hat. Ist das in unserem menschlichen Leben auch so? Dass derjenige, der vergeben hat, die Last weiterträgt? Überlegt es euch mal. Jede Sünde verletzt den Menschen, dem Unrecht geschieht. Und damals war es ein kleines Tier, das mit aufgerissenen Augen starb. Es trägt immer der, vergeben soll. Aber vor allem tat die Sünde an einem Ort weh, den wir Golgatha nennen. Der Versöhnungstag war der Zeitpunkt der Reinigung und gleichzeitig das Gericht. Niemand musste das Gericht fürchten, denn es wurde ja vorher angesagt, auch 10 Tage vorher. Und jeder konnte sich auf dieses Gericht durch Selbstprüfung vorbereiten. Und Azazel ist das Bild für Satan, der nachher die vergebenen Sünden zur endgültigen Vernichtung führt. Jesus amtiert zurzeit als Richter und Verteidiger, was in unserer deutschen Rechtsprechung nicht möglich ist. Wir haben ja da die Gewaltenteilung, aber im jüdischen Recht war es möglich. Wir wissen, die Könige saßen im Tor, sie waren Verteidiger und Richter. Um das zu wissen, dass das Heiligtum gereinigt werden muss, dass es biblisch ist und logisch ist, müssen wir uns die Frage stellen: Was geschieht eigentlich mit der Sünde, wenn ich sie Jesus bringe? Was passiert damit? Ist sie weg? Von vielen höre ich dann den Text aus Jesaja 43, Gott wird sie ins Meer der Vergessenheit werfen. Der Text stimmt, Frage nur der Zeitpunkt. Wann ist der Zeitpunkt? Ich möchte euch das an einem traurigen Vorfall erklären, der wirklich im Jahre 2008 oder wann passiert ist, bei uns in der Gegend. Ein Ehepaar, ein befreundetes Ehepaar von uns, kannte die Frau, die durch dieses Verbrechen umgekommen ist. Es hat ein Mann von einer Brücke auf die Autobahn auf ein Auto ein großes Stück Holz geworfen. Es ging durch die Presse, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Diese junge Frau war gerade an einem Brustkrebsleiden genesen und stirbt im Auto. Wenn jetzt der Werfer wirklich seine Tat bereut, dann hören wir, es tut mir ja so leid. Wird ihm vergeben? Ja, in jedem Fall, auf Golgatha bezahlt. Aber verschwindet im Augenblick der Vergebung die Sünde wie von Zauberhand? Irgendwo findet eine Beerdigung statt. Irgendwo muss man kleinen Kindern erklären, dass die Mama nie wieder heimkommt. Der Mann hat seine Frau verloren, Leid ohne Ende. Findet das alles nicht statt, weil man den Täter vergeben hat? In unserer Wirklichkeit lässt sich Sünde nicht einfach vertreiben. Ihre Folgen leben oft Jahrhunderte. Wir hatten heute auch den Abraham in der Lektion. Diese kleine menschliche Nachhilfe, um das zu beschleunigen oder wahrzumachen, du wirst einen Sohn haben, diese Nachhilfe, die hängt uns heute noch nach. Seine beiden Söhne stehen immer noch im Osten, wo auch immer, Gewehr bei Fuß und bekämpfen einander. Die Reue Abrahams, die er sicherlich empfunden hat und auch erlebt hat, hat die das wettgemacht? Das muss eines Tages passieren. Was blieb seinem Hause? Unfriede und nachher der Verzicht auf seinen Sohn Ismael. Die Schmerzen sind geblieben, bis Jesu Wiederkunft. Untreue in der Partnerschaft, Vergebung, aber schwindet die Angst, die immer schwelt vor Wiederholung? Ist sie nicht immer wieder präsent, wenn irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist? Und das erklärt auch, warum das Gericht erst am Ende der Zeit tagen muss. Das macht so deutlich, warum wir diesen Erlöser brauchen, der uns von diesen Dingen alle löst. Auf Golgatha wurden die Sünden gesühnt, aber nicht ausgelöscht. Jesus trägt sie immer noch am Kopfbund, denn er muss ja auch meinen letzten Atemzug abwarten. Da kommt mir dieses Leben oder das Geschehen Gottes, diese Großartigkeit so recht zu bewusst. Wusste nicht Gott im Voraus, wohin der Weg Salomos ging? Der junge Mann wünschte sich Weisheit. Wir hätten gesagt, wir wissen doch, wie du fast endest. Das schminkt dir ab, oder? Gott gibt ihm diese Weisheit. Gott handelt mit uns immer nach dem Moment, wo wir gerade stehen. Hätte Salomo die Entscheidung Gottes verstanden, wenn er ihm nicht gegeben hätte? Salomo war doch als junger Mensch voll und ganz auf seiner Seite. Gut, dass Gott mit uns auch so handelt. Am Ende ist ein Volk da, sein Volk mit dieser Botschaft. Wir sind dazu beauftragt. Umso mehr, als dass wir selber Versöhnung empfangen haben. Unser Aufruf sollte sein, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat uns vergeben, aber die Erinnerung an unsere Fehler, die bleiben bis zum Schluss. Oder glaubt ihr, Petrus hätte jemals vergessen, dass er den Herrn verleugnet hat? Zu einem Zeitpunkt, da er ihn am dringendsten brauchte? Er konnte sich seiner Liebe vergewissern, aber er wurde ja einer Tat durch Paulus oder ähnlichen Tat durch Paulus im Galaterbrief nochmal bezichtigt. Petrus, du bist ein Heuchler. Er hatte das auch noch nicht ganz abgeworfen. Ihr kennt doch die Situation, nicht wahr? Wir werden auch durch andere, aber auch durch uns ständig daran erinnert. Darum ist die Botschaft so wichtig, dass der Zeitpunkt kommt, wo Gott wirklich alles ins Meer der Vergessenheit werfen wird. Ich glaube, eine Ewigkeit mit diesen Erinnerungen, die wäre schrecklich, wäre befleckt. Aber etwas erinnert uns doch. Seine Nägelmale. Aber ist das nicht ein fröhliches Erinnern? Du hast es auch mit mir geschafft. Das sind die Zeugen. Ins Meer der Vergessenheit werden diese Dinge geworfen, endlich. Doch bis dahin haben Jesus und auch wir noch Aufgaben zu erfüllen. Jesus macht das nicht alleine. Das würde wahrscheinlich viel besser sein, wenn er das alleine machen würde oder durch seine himmlischen Boten. Aber jetzt zurück zu Rahab und ihrem Volk. Sie sagte ja, wir haben gesehen und gehört. Also da waren Beweise lagen vor. Und nur Rahab und ihre Familie wurde zum Volke hinzugezählt. Alle anderen blieben unbußfertig. Vergebung nur für eine Frau und deren Familie. Hatte Gott nicht für alle Vergebung? Aber sie haben nicht gewollt. Solange die Uhr noch tickt, ist es Zeit. Und hier können wir auch den Propheten Jona anführen. Diese 40 Tage sind damals von Ninive sofort genutzt worden. Zum Ärger und zum Zorn Jonas. Wie kann ein Himmelsbote zornig werden? Aber so sind wir Menschen. Er hätte zu gern gesehen, wie diese sündige Stadt in Feuer aufgeht. Unsere Zeit zur Verkündigung, zum Zeugnis. Wir müssen nicht alle Leute bekehren, das ist sowieso nicht unsere Aufgabe. Aber wir müssen unser Zeugnis bekannt geben. Stellen wir uns vor, wir sind vor Gericht geladen und sollen einen Unfallhergang schildern. Wir können niemanden bekehren, der am Unfall beteiligt war. Wir können nur das sagen, was wir gesehen haben. Und genau das ist es, was wir tun sollen. Zum Zeugnis. Wenn wir nicht laut rufen, klare Botschaft weitergeben, dann werden wir eines Tages die Schreie hören, warum habt ihr uns nicht gewarnt? Ein furchtbarer Schrei. Die Schreie schon von denen, die gehört haben, aber nicht gewollt haben, die gellen uns schon lang genug in den Ohren. In Offenbarung 14, Vers 9 heißt es ja, ruft mit lauter Stimme. Es ist eine Botschaft, die uns mit Sicherheit keine rechte Freude macht, den Menschen dieses zu sagen. Wir haben ja auch oft, wie ich die Lektionen immer verfolge, kaum Möglichkeiten, Menschen das zu sagen, in dieser Härte, will ich mal sagen. Aber was unternehmen wir, wenn ein Haus Feuer fängt? Wir warten, bis der Dachstuhl brennt, wir sitzen unten gemütlich beim Kaffee, dann brennt vielleicht die fünfte Etage, rührt uns nicht, genau wie das, was jetzt im Mittleren Osten passiert. Wenn der Stuhl heiß wird, holen wir dann die Feuermelder? Das sind so die Fragen, die mich bei all diesen Geschichten immer bewegen. Und das ist auch etwas, was Schwester Weib uns gerade mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen immer wieder klar machen will. Sie sagt hier im Leben Jesu, oder nee, es ist im großen Kampf, alle haben ihre Lampen, die Heilige Schrift mitgenommen und waren in ihrem Licht dem Bräutigam entgegengegangen. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Die Klugen hatten die Gnade Gottes, die erneuernde, erleuchtende Macht des Heiligen Geistes empfangen, die sein Wort zu ihres Fußes Leuchte machte und zu einem Licht auf ihrem Wege. Sie hatten die Heilige Schrift in der Furcht Gottes durchforscht, um die Wahrheit zu erfahren, und hatten ernstlich um Reinheit des Herzens und des Lebens gestrebt. Diese Jungfrauen hatten eine persönliche Erfahrung und einen Glauben an Gott und sein Wort, die nicht durch Enttäuschungen und Verzögerungen überwinden werden konnten. Andere nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Sie hatten nach ihrem Gefühl gehandelt. Durch die feierliche Botschaft war Furcht in ihnen erweckt worden, aber sie hatten sich in ihrem Glauben auf ihre Brüder gestürzt und waren mit dem flackernden Licht guter Anregungen ohne ein gründliches Verständnis der heiligen Wahrheit und ein echtes Werk der Gnade an ihren Herzen zufrieden gewesen. Diese waren dem Herrn voller Hoffnung auf die Aussicht auf sofortige Belohnung entgegengegangen, aber sie waren nicht auf Verzögerung, Enttäuschung vorbereitet. Als Prüfungen kamen, wurde ihr Glaube wankend und ihre Lichter brannten sehr trübe. Ich kann mich also nicht auf das verlassen, was unsere Brüder mir erklären. Ich muss den Beroianern gleich werden, die edler waren als die zu Thessalonich, denn sie prüften die Rede des Paulus an der Heiligen Schrift. Wenn wir das Gericht richtig verstehen und uns damit hineinnehmen lassen, in seine Hand, brennt in uns dann nicht der Wunsch, andere auch in dieses Gericht mit hineinzunehmen? Denn es findet zu unseren Gunsten statt. Und das müssen wir uns immer wieder klar und deutlich machen. Das Gericht, in das er uns hineinrufen will, ist zu unseren Gunsten, zu unserer Erlösung. Und wenn ich das weiß, dann muss ich die anderen Leute warnen und sagen, euer Haus brennt. In der Offenbarung Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, wird uns ein guter Rat gegeben. In Offenbarung Kapitel 1, 1 bis 3. Dies ist die Offenbarung Jesu, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seine Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihnen geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Und jetzt erfahren wir durch Paulus und durch Johannes, was uns in dieser nahen Zeit, wenn wir denn seine Botschaft verkündigen, als Garant zur Verfügung steht. In 1. Korinther 1, Vers 8. 1. Korinther 1, Vers 8. Der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr unanklagbar seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben einen Garanten in der Hand. Und dieser der da steht, der hat einen Namen. Und das steht in Johannes Kapitel, 1. Johannes im Brief, Johannes Kapitel 5, Vers 20. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Brauchen wir einen anderen Garanten, um durch diese Zeit hindurchzukommen, dass wir mit ihm, um an den Ausgangstext zu erinnern, dafür Sorge tragen, dass die Schafe, die noch in anderen Ställen sind, in seinen Stall kommen, denn er sagt, es gibt nur einen Stall und es gibt nur einen Hirten. Der Hirte ist Jesus Christus und der Stall ist seine Gemeinde. Lassen wir uns Kraft schenken, dass Menschen, die uns begegnen, von dieser Botschaft hören. Es gibt nur zwei Zeichen, das Richtige und das Falsche. Dass wir uns den Mut schenken lassen, das unseren Mitmenschen weiterzugeben. Amen.